Trubel, Trubel. Und die Hälfte der Gemeinde ist weg. okay. Angie, machst du noch die Tür zu? Dankeschön. Ja. Lass uns zusammen beten. Vater Gott, himmlischer Vater, wir sagen dir Hallo an diesem Morgen. Vater, vielen, vielen Dank für den neuen Tag, dass du uns gegeben hast, wie jeden Tag, den du uns bis jetzt gegeben hast. Du hast es gegeben, du hast es gesegnet, du hast uns geführt bis hierher, bis wir jetzt hier sind. Und ich danke dir so sehr dafür. Gott, du bist großartig, du bist wunderbar und du bist die Perle in unserem Leben. Vater, vielen, vielen Dank, dass du uns berufen hast, dass du deine Größe auch immer wieder zeigst und es ist so wunderbar, dich zu kennen. Ich bitte für die Zeit jetzt, für die Predigt, ich bitte dafür, dass du durch mich sprichst. Ich bitte dafür, dass ich nicht etwas sage, was du nicht willst, Vater. Vater, ich möchte dich ausstrahlen, Vater, was du, wie du das Licht bist. Ich möchte deine Worte, deine Gedanken weitergeben und ich möchte, dass wir als Gemeinde dir begegnen, als unserem Leiter, als unserem Herrn, als der, aus dem das Leben quillt, aus dem unser Sein quillt, aus dem unsere Zufriedenheit und Frieden kommt. Vater, und ich danke dir so sehr, dass du das alles wirklich sagst und willst und sagst, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid. Danke Gott, ich bete, dass du wirkst, dass ich dass durch die Müdigkeit, trotz Müdigkeit, dass du mir gute, klare Gedanken gibst, die zu fassen und dass wir eine tolle Zeit mit dir haben, Vater. Und ich liebe dich und ich bete im Namen von Jesus. Amen. Wir waren vorletzte Woche bei der EBS in Prag. Und der Micha Brück hat eine Predigt gehalten über God of all generations, also Gott aller Generationen. Und Tina hat mir darauf öfters aufmerksam gemacht, dass wir wirklich öfters brauchen, einfach von Gott zu hören, wer Gott ist. Ja, einfach von ihm zu zerren, wer ist denn unser Gott? Und ich finde es auch wichtig, dass wir das ausbalanciert machen in unseren Gottesdiensten auch, dass wir, so wie Jesus das auch gemacht hat. Er hat über das Reich Gottes gepredigt, über das, wie wir leben sollen, er hat es herausgefordert, hat aber auch über Gottes Größe gepredigt und wer Gott ist und ihn gezeigt auch. Und es ist auch wichtig, dass wir das Gleiche tun. Wir brauchen das, wir brauchen beides. Und heute geht es wirklich mehr wirklich um Gott. Wer ist Gott? Ich habe euch die Smartphones-Besitzer unter euch haben schon wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe eine Nachricht geschickt gerade heute mit ein paar Bibelstellen, die ich ausgesucht habe, die einfach wo es um Gott geht, wer Gott ist, seine Eigenschaft. Ja. Ich glaube, noch ein paar Worte dazu. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, ne, also wenn wir unsere Kraftzeit machen, man kann es ja ziemlich viel machen, viel lesen, viel begreifen, verstehen und das ist das, was uns auch aufbaut, ne? Von Gott, von seinen Gedanken über unser Leben. Man kann sogar, wie ich mich mit Apologetik beschäftigen, das ist auch total ermutigend und echt erstaunlich, wie Gott ist und wie, was er geschaffen hat, wie das alles funktioniert, wie das alles auf ihn hinweist. Aber nichtsdestotrotz ist diese Zeit, die du in deine Kraftzeit verbringst, ist es die Zeit für dich oder ist es die Zeit für euch? Das heißt für dich und deinen Gott. Das ist die Zeit, wo du einfach für dich etwas liest und etwas verstehst und dich aufgebaut fühlen möchtest. Hallo Alona, willkommen. Hallo Mascha. Das ist die Zeit, wo du dich was verstehen möchtest und du etwas für den Tag was brauchst, was wichtig ist? Oder ist es die Zeit, wo du deinem Gott begegnest? Wo du wirklich deinen Gott triffst? Und ich glaube, dass es den Unterschied hat, Micha gemacht, fand ich echt, echt wichtig. Dass in dieser Zeit ich wirklich mein Bestreben ist, ich will meinem Gott begegnen. Nicht nur für mich meine Kraftzeit haben, dass ich Kraft habe, sondern ich will Gemeinschaft wirklich mit ihm haben. In dieser Zeit. Ich will wirklich ihn fragen. Ich will Zeit mit ihm jetzt schon haben. Und ich glaube, das ist das, was Gottes tiefster Wunsch ist, auch mit uns. Es ist eine Gefahr, glaube ich, zu sehr ins zu Theoretische, also dieses auf unsere Taten fokussiert zu sein. Ne? Also, dass ich korrekt lebe, dass ich richtig lebe. Auch, meine Stefan hat letzte Woche von... Ja. Okay. Welcome. Ja, wir warten kurz. Super, danke Tina. Ja. Mikro arbeitet hier nicht, oder? Nee. Okay. Laut sprechen, okay. Also es ist ein Unterschied zwischen diese guten Taten zu tun und richtig zu sein. Und auch, was Stefan letzte Woche gepredigt hat. Dass wir auch davon motiviert sind, dass wir Belohnung im Himmel bekommen. Und dass wir davon motiviert sind, dass wir gerettet werden. Ja? Das ist alles wichtig und richtig. Und Jesus spricht ja selber davon. Aber der Kern, worum es Gott geht ja mit uns, ist wirklich diese Beziehung mit uns. Der will diese Verbindung mit uns haben. Du siehst, das Alte Testament, wie er um die Beziehung ringt, wie er sich klein macht, verletzlich macht. Ja? Er sagt, ich liebe euch, ich habe euch getragen und ihr seid weggelaufen von mir. Wo Gott darum ringt. Und ich glaube, dass ohne das werden wir nicht, vielleicht wenn es dann doch Schicksalsschläge in unserem Leben kommen, die unser Glauben betreffen, nicht bestehen können vielleicht sogar. Ohne das ist es vielleicht doch ein bisschen auf den Sand gebaut. Auf unser eigenes, ich will richtig sein, ich will gerettet sein, das, weißt du? Das ist feiner Grad. Und ich glaube, das ist das, worum es vor allem Gott geht. Und weil Gott ist auch verletzbar. Ich habe letztens ein tolles Gebet mit Gott gehabt, wo ich einfach wirklich gesehen habe, ich war nah am Wasser, am Trennen fast, weil ich gesehen habe, er ist ja gewaltig, unglaublich groß und weiß Bescheid alles, aber der ist wirklich verletzbar. Und wenn das so ist, ist ihm diese meine persönliche Beziehung mit ihm so wichtig. Er möchte wirklich Beziehung mit mir. Und nicht nur, dass ich mich gut fühle, dass ich Richtige mache oder dass ich in den Himmel schaffe. Lass uns mit dieser Perspektive diese paar Verse einfach lesen, die über Gott sprechen. Dass wir uns erinnern, wer ist mein Gott? Wer ist mein Gott? Und ich lese diese Bibelstellen jetzt über ihn. Verschiedene Attribute habe ich gefunden. Es gibt natürlich so viel mehr Bibelstellen, so viele Attribute. Aber ich habe ein paar ausgewählt. Und weil es Gottes Wort ist, lass uns dem Gottes Wort gebührend begegnen. Lass uns aufstehen und diese Verse lesen zusammen. Ihr könnt gerne das aufmachen, WhatsApp, falls ihr das bekommen habt, und mitlesen oder einfach zuhören. Ja. Im Psalm 46, 11 steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Eigenschaften von Gott. Ewigkeit Gottes. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Ich verkündige von Anfang an das Ende, sagt Gott, und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Unermesslichkeit Gottes. Siehe, die Himmel und alle Himmel können dich nicht fassen. Weil Gottes Wesen unendlich ist, ist auch alles daraus entspringende unendlich. Seine Liebe ist unendlich, die Gnade Gottes ist unendlich, Gottes allumfassendes Heil ist unendlich, seine Güte ist ewig und unendlich. Das sind verschiedene Verse, die dazugehören. Unveränderlichkeit Gottes. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Punkt. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Vater, bei dem keine Veränderung ist. Gottes Weisheit. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen, den Verständigen, den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Allmacht Gottes. Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Eines hat Gott geredet, zweierlei ist es, was ich gehört habe, dass die Macht bei Gott steht. Er ist dem Herrn nicht schwer. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Erhabenheit Gottes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Wow. Treue Gottes. Gott ist treu. Punkt. Der Herr ist treu. Punkt. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Güte Gottes. Niemand ist gut als Gott allein. Die Gerechtigkeit Gottes. Du, Herr, bist im Recht. Punkt. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt vor aller Ungerechtigkeit. Barmherzigkeit Gottes. Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Gnade Gottes. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat und wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Liebe Gottes. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Wenn ihr nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und wie ist die Liebe? Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. Und unser Gott. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Wie Gott. Heiligkeit Gottes. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Souveränität Gottes. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Dann lesen wir noch zusammen Jesaja 40, Vers 12 bis 31. Wer misst das Meer mit der hohen Hand? Wer kann mit der ausgespannten Hand den Himmel vermessen? Wer misst den Staub der Erde mit einem Scheffel? Wer wiegt die Berge mit einer Waage und mit Gewichten die Hügel? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Wer kann sein Berater sein und ihn unterrichten? Wen fragt er um Rat? Und wer vermittelt ihm Einsicht? Wer kann ihn über die Pfade des Rechtes belehren? Wer lehrt ihn das Wissen und zeigt ihm den Weg der Erkenntnis? Seht, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Sie gelten so viel wie ein Stäubchen auf der Waage. Ganze Inseln wieder wiegen nicht mehr als ein Sandkorn. Der Libanon reicht nicht aus für das Brennholz. Sein Wild genügt nicht für die Opfer. Alle Völker sind vor Gott wie ein Nichts. Für ihn sind sie wertlos und nichtig. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen und welches Bild an seine Stelle setzen? Der Handwerker gießt ein Götterbild. Der Goldschmied bezieht es mit Gold und fertigt silberne Ketten dazu. Der Arme ist, wird für ein Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault. Er sucht einen fähigen Meister, der ihm das Götterbild aufstellt, sodass er nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? War es euch nicht von Anfang an bekannt? Habt ihr es nicht immer wieder erfahren seit der Gründung der Erde? Er ist es, der über dem Erdenrund thront. Wie Heuschrecken sind ihre Bewohner. Wie einen Schleier spannt er den Himmel aus. Er breitet ihn aus wie ein Zelt zum Wohnen. Er macht die Fürsten zunichte. Er nimmt den Richtern der Erde jeden Einfluss. Kaum sind sie gesät und gepflanzt, kaum wurzelt der Stamm in der Erde, da bläst er sie an, sodass sie verdorren. Der Sturm trägt sie fort wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wem sollte ich ähnlich sein? Spricht der Heilige. Hebt eure Augen in der Höhe und seht, wer hat die Sterne dort oben geschaffen? Er ist es, der ihr Herr täglich zählt und heraufführt, der sie alle bei Namen ruft. Vor dem Allgegenwärtigen und Mächtigen wagt keiner zu fehlen. Jakob, warum sagst du Israel, warum sprichst du? Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Mein Gott entgeht mein Recht. Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? Der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Erde erschuf. Er wird nicht müde und matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen vielleicht große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, Junge Männer stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Setzt euch bitte. Manchmal ist es einfach gut, mit all den Trubel des Lebens und all den Vielfalt des Lebens, sich auf Gott zu besinnen und zu sehen, wer ist mein Gott? Wie ist mein Gott? Wer hat die Kontrolle? Wer hat die Macht? Wer weiß Bescheid? Wer wird sich nicht ändern? Wer, wenn dein Recht nicht entgeht? Das zu wissen und sich gewisshaft sein, dass es so ist, das will unser Gott und das brauchen wir auch. Wir studieren gerade in unserem Bibelkreis das Thema, warum lässt Gott Leiden zu? Super wichtiges Thema, interessiert jeden. Und kannst du, ich habe überlegt, also es ist doch wirklich wichtig, weil ich weiß nicht, was mich erwartet in meinem Leben noch. Ich meine, in der Welt geschehen krass heftige Sachen. Jetzt momentan werden Leute umgebracht, vergewaltigt und gefoltert. Und andere Schicksalsschläge, die jederzeit uns erwarten können. Kannst du den Frieden haben mit dem liebenden Gott, der das zulässt? Hast du den Frieden über Gott, der das zulässt? Wie begegnest du deinen Freunden, wenn diese Frage stellen werden? Das ist wirklich eine tiefe Frage. Und ich glaube, das ist essentiell, dass wir wissen, wer unser Gott ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist auch toll, dass wir jetzt das machen. Dass wir in die Tiefe gehen, in alle Breite und Tiefe und Höhe erforschen. Das ist auch echt toll und nährt und hilft auch, den Leuten zu begegnen und mir selber zu begegnen damit. Aber ich glaube, ohne dass wir wissen, wer mein Gott ist, wer ist dieser Gott dahinter, dass ich ihm einfach vertrauen kann da drin, ohne dass ich alles verstehe, ich werde nicht alles verstehen. Ohne das baue ich auf den Sand. Und ich glaube, ohne dass wir wissen, wer mein Gott ist, wer ist dieser Gott, schreiben wir auch Gott bestimmte Absichten und Taten zu, die er gar nicht hat? Oder wir träumen, wir können geistliche Träume träumen, die geistlich sind, die gar nicht Gottes Träume sind. So soll Gemeinde sein, sonst ist es doof. Oder so. Ne? Sonst nervt's. Oder wenn du geistlich erfolgreich bist, dann kannst du andere zu Gott führen. Solche Sachen können wir uns irgendwann bilden, wenn wir nicht wissen, wer ist mein Gott? Was denkt er eigentlich? Wie denkt er? Wir sind auch super beeinflusst von unserer Welt, ne? Und die uns sagt, folge deinem Herzen. Ne? Und wir können sagen, ja, das ist die Welt, ich folge ja Gott. Aber ich glaube, das beeinflusst uns. Ne? Wir können das schon applizieren auf Gott und sagt, ja, denken, ja, Gott offenbart sich mir persönlich und dann, wenn ich treu ihm gegenüber bin, dann spricht er zu mir und dann weiß er Bescheid, was er will. Und ich lasse mich nicht von anderen beeinflussen. Das kann auch passieren, dass ich dann doch meinem Herzen folge und nicht meinem Gott. Oder glaub an dich. Da werden auch von der Welt beeinflusst. Ich meine, ich bei meiner neuen Arbeit jetzt, hey, ich muss echt selbstbewusst auftreten und an mich glauben. Ne? Und ich meine, es hat auch seine Richtigkeit, aber wir können das zu sehr auf unsere Beziehung mit Gott und unser Leben allgemein beziehen. Und daraus unsere Kraft schöpfen, aus den richtigen Methoden oder Weisheiten, statt aus Gott zu denken, ja, glaub an dich, dann glaubt auch Gott an dich. Ne? Ich brauche meinen Gott, ihn als meine Quelle. Und so drumherum, so das ganze große Paket, glaube ich, wo es sich für mich so herauskristallisiert ist, wenn ich nicht weiß, wer mein Gott ist, egal was ich mache, auch wenn ich die Bibel lese, ich fokussiere mich auf mich. Ich drehe mich um mich und nicht um Gott. Und mein Glaube wird frustriert dadurch, weil ich bei mir bleibe und nicht in Beziehung mit meinem Gott lebe. Gott ist dann nur eine weitere Lebensbereicherung. Eine weitere Lebensbereicherung ist eine weitere Lebensbereicherung, statt dass er meine Quelle ist. So, wer ist unser Gott? Und wer sind wir mit im Vergleich zu ihm? Ich habe zwei Punkte. Ja? Das war die Einleitung. Die versuche ich dann jetzt ein bisschen schneller zu gehen, damit wir auch die schaffen. Der erste Punkt ist, Jesus ist der Boss und nicht ich. Jesus ist der Boss und nicht ich. Meine Uhr ist kaputt gegangen. Ja.
Die tolle Uhr.
Ich habe mehrere. Die tolle Uhr, ja. Glas ist kaputt, ich habe es abgegeben und vorbeigebracht. Klar, machen wir super, funktioniert alles, angerufen, super. Kann mich gestern abholen und sieh an, ich habe mit so einer Wölbung gemacht, das Glas. So 20 Dioprien. Ist doof. So ein kleines ist doof. Dann habe ich gesagt, nee, sorry, das sah so nicht aus. Doch, das sah so aus. So, nee, ich kenne meine Uhr. Das war Plan. Nein, ich versichere 100%, das war auch gewölbt. Und mir so steigst du so drin und so, das ist doch ungerecht, das ist doch ungerecht. Also, ja, ruhig bleiben. Nee, ich sage doch, dass ich kenne meine Uhr und ich muss jetzt noch länger warten, bis es wieder gemacht wird. Können Sie das überhaupt? Ja, kommen Sie einfach, ich werde Sie anrufen. Und wann? Ich werde Sie einfach anrufen. Okay, dann gehe ich raus. Kennst du dieses Gefühl, dieses freie Fall? Gefühle dahin und dahin. Was mache ich? Was kann doch dran kommen? Kann nicht sein, dass es mit mir so umgeht. Unglaublich. Ungerecht. Und dann habe ich gedacht, Jesus ist der Boss, nicht ich. Ist nicht so wichtig. Was ist Jesus wichtig? Ist ihm das wichtig? Diese Uhr? Und dieser Typ, der dich so angeschaut hat und so behandelt hat? Nee. Und der Typ geht wahrscheinlich in die Höhle. Und ich wahrscheinlich nicht. Also echt nicht so wichtig. Das ist nur eine Uhr. Wirklich. Ja, klar, meine Gefühle sind verletzt und ist auch blöd. Das stimmt. Und ist auch okay zu sagen, so, sorry, es ist blöd. Ne? Aber innerlich, was mache ich damit? Habe den ganzen Tag damit und sage, wie kommt er mit mir so umgehen? Und ich drehe mich in meinem Kreis. Und Gott, wo bist du? Anstatt zu sagen, nee, nicht Gott, wo bist du, sondern das ist nicht so wichtig. Und das ist eigentlich der Ausweg. Das ist eigentlich der Ausweg. Zu verstehen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und wer ist eigentlich mein Herr? Ja, Gott hat jeden von uns unendlich lieb. Ja, er hat seinen Sohn für uns sterben lassen, schmerzvollen Todes. Ja, er freut sich über jeden von uns, der zurückkommt, wie ein Schaf von 99. Aber nein, ich bin nicht das Wichtigste für Gott. Jesus ist das Wichtigste für Gott. Das ist ein krasser Punkt. Da muss ich zu mir sterben. Und das hört sich biblisch an sogar. Lass uns in Kolosser 1, 15 bis 18 lesen. Kolosser 1, 15 bis 18. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Hat in ihm sein Ziel. Kolosser 1, 15 bis 18. Ich warte auf dich. Vers 17. Er war vor allem anderen da. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der vor den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Jesus hat den ersten Platz. Jesus ist derjenige, auf den Gott schaut und sagt, du bist auf ersten Platz. Durch dich wurde alles gemacht. Du bist das Ziel des Universums, sagt er hier im Vers 16. So ist es kein buddhistischer Glaube, dass du dich dein Verlangen verleugnen musst, ne, in deinem Alltag, sondern es ist ein christlicher Glaube, wo du dich selbst verleugnen sagst, das ist nicht wichtig, aber mir ist wichtig, was ist denn meinem Herrn wichtig? Das ist unser Glaube. Frage: Lebst du so? Ich meine, wir hören das und wir studieren auch mit unseren Freunden das, dass Jesus unser Herr ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, öfters lebe ich das gar nicht. Und nicht nur lebe ich, ich denke gar nicht darüber nach. Ich lebe mein Leben, ich lebe für mich. Und ich lebe nicht für Jesus. Und ich muss echt umdenken und umkehren in meinem Denken und Handeln. Das ist mein Gott, der ist heilig. Und was er sagt, ist wahr. Und es gibt ganz neue Perspektiven für mein Leben. Wenn ich diesem Gott begegne, der mir sagt, lebe so. Ich weiß, was ich sage, wenn ich das sage. Wenn ich das von dir erwarte. Meine Perspektive ändert sich, wenn ich zum Beispiel, fange ich an mit Politik, ne, über Politik denke. Ich kann, wenn ich mich selber drehe, ne, dann, was habe ich? Ich habe Angst. Was passiert mit Deutschland, wenn das und das passiert? Was passiert? Oh nein, diese Amokläufer, was passiert? Das ist nicht mehr so ein sicheres Land. Und ich kann da wirklich weiter und weiter denken und Angst haben und haben so viel Angst von uns. Und, oder, ich kann, wenn es nicht um mich geht, sondern um Jesus geht in meinem Leben, ist das eine Gelegenheit, die Sicherheit in Gott mir selber zu vermitteln. Mein Gott ist meine Sicherheit, meine Burg. Haben wir gelesen gerade, dass er über Mächte verfügt. Er kann alles machen, was er will. Und er setzt ja auch ein, nur weiß, was er tut, zu welcher Zeit auch. Und es ist auch eine Gelegenheit, anderen für meine Sicherheit in Gott zu erzählen. Einzuladen, in andere Sichtweise. Also ich wusste selber nicht, dass ich das habe. Und das war echt ermutigend, mit meiner Oma darüber zu sprechen. Sie hat wirklich Angst. Und sie hat mir gefragt, was denkst du denn darüber? Ich habe keine Angst. Also klar, schon irgendwie, wenn es jetzt was Tina was passiert oder mir, doof. Aber ich habe Sicherheit in Gott. Und es kam wirklich aus mir heraus. Ich dachte, wow, toll. Ich hab wirklich Gott. Und das haben wir. Wenn es mir in meinem Leben nicht um mich geht, sondern um Gott geht, um Jesus, der mich führt. Sorgen um meine Rechte, ne? Eine andere Wange hinzuhalten, macht keinen Sinn, wenn es um mich geht. Keinen Sinn. Das ist eine Last, diese Bibelstelle. Meine Feinde lieben, das ist eine Last. wenn ich mich für mich drehe und ich meinen Gott nicht kenne. Wenn es um Jesus geht, ist es eine Freude, als Kind Gottes mich zu erweisen und Ungerechtigkeit zu ertragen. Sorgen, dass Gott mir nicht hilft, ist auch eine Sache. Ja, wenn ich mich mir selber drehe, komme ich nicht weiter mit. Ich werde immer wieder enttäuscht sein von Gott, dass er mir nicht hilft. Ich bete und bete und es passiert nicht. Und es ist eine Ehre, das Leiden zu ertragen für Jesus, wenn es mir um Jesus geht. Zwei völlig verschiedene Perspektiven, die völlig verschiedene Ausgänge haben. Es ist eine Gelegenheit, Gott meine Treue zu ihm zu zeigen durch mein Durchhalten. Der prüft uns, sagt er. Und ich gebe ihm die Gelegenheit, mich zu prüfen und sagen, Gott, ich werde nicht dich anklagen. Ich werde ehrlich sein und sagen, ich verstehe es nicht und es tut weh und warum. Aber ich werde dir sagen, Gott, aber ich bleibe bei dir, weil ich weiß, dass du gut bist. Weil ich weiß, dass du mein Gott bist. Oder womit identifiziere ich mich? Also ohne, dass ich, wenn es mir um Jesus geht, dass er der Boss ist, dass er im ersten Platz ist, identifiziere ich mich mit meinem Besitz, meiner Uhr, meinem Aussehen, meiner Kleidung, meinem Ansehen, Reputation, Anerkennung. Damit identifiziere ich mich. Wer bin ich? Wie stehe ich vor anderen? Was habe ich? Was habe ich gemacht? Wenn es mir um Jesus geht, geht es mir darum, identifiziere mich damit, wie sehr liebe ich Gott und wie sehr liebe ich andere. Dafür stehe ich. Ich möchte mich damit identifizieren, dass ich liebe. Und dafür kämpfe, meinen Gott zu lieben. Und das ist meine Identität in Jesus und nicht in allen anderen Sachen. Ich lese ganz kurz, braucht nicht aufzuschlagen, Römer 14, Vers 7. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Das heißt, wann leben wir für den Herrn? Immer. Wirklich immer. Sogar Tod ist schon einbezogen. Ja? Da gehören wir auch dem Herrn. Das ist halt einfach ganz andere Perspektive. Und es bewegt mich, weil ich sehe, wow, es ist so befreiend und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob es zu theoretisch ist, zu abgehoben, aber ich glaube, also mir geht es so und ich fühle mich nicht gut dabei. Und ich glaube, es ist auch okay, dass ich mich dabei nicht gut fühle. Weil wenn es zu abgehoben ist, dann lebe ich das nicht. Das ist ja unser Ringen eigentlich, dass wir sind Licht in der Welt, die strahlen sollen, die Salz sein sollen und wir kennen unser Gott, der heilig ist und er hat diese Erwartungen an uns und er weiß, was er erwartet, dass es nicht zu viel ist für uns. Mit all den Unterschiedlichkeit und all den Schwächen und Stärken, die wir haben, Halleluja, dass er uns so annimmt, wie wir sind. Aber ich glaube, also ich knechte mich selber, also wenn es um mich geht, ich knechte mich selber mit all den Dingen, wo ich mich um mich selber drehe. Und es ist wirklich ein anderes Leben, glaube ich, diesen Gott zu kennen, das verzehrende Feuer, der mich so liebt, und so zu leben, wirklich für Jesus zu leben. Zweiter Punkt, ganz schnell. Auf die Güte Gottes vertrauen. Ganz einfach. Auf die Güte Gottes vertrauen. können unserem Gott nicht vertrauen, wenn wir ihn nicht kennen. Wir können viel über ihn studieren und viel nachdenken, aber kennen, wo ich mir Gott begegne, wo ich mit ihm durchgerungen bin, wo ich von ihm Antworten bekommen habe oder wo ich ihm gezeigt habe, hey, ich liebe dich, und wo es eine Ehre war für mich, wo ich mit ihm verbunden bin, wo er meine Tränen kennt, wo er meine Schmerzen kennt, durch meine Gebete hindurch, dann habe ich Vertrauen zu Gott. Und was mich berührt hat, war das, was Micha vorletzte Woche vorgelesen hat, was ihn berührt hat, wiederum, ist die Art und Weise, wie Gott mit Sarah umgegangen ist, als er Sarah gesagt hat, dass sie Kinder bekommen wird. Das ist in 1. Mose 18, 13 bis 15. Wollen wir da aufschlagen? 1. Mose, also Genesis 18, Verse 13 bis 15. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich es ihr wieder zu dir kommen im künftigen Jahre und Sarah soll einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach: Doch, du hast gelacht. Und sie aber sprach: Nein, 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 ich habe nicht gelacht. Er aber sprach: Doch, doch, du hast gelacht. Und ich glaube, es geht immer wieder hin und her und hin und her. Und ich glaube, bei mir auch. Ich glaube, bei mir auch. Also, ich lese Bibelstellen und denke, ja, ja. Ja, damals, ne? Großer Gott. Jetzt zum Neuen Testament, ich weiß Bescheid, ist jetzt anderes, ne? Also, es ist jetzt nicht mehr so die Wunder, sondern da, da, da. Und so, ja, ja, alles klar. Oh, mein Chef, oh Mann, das war so doof, ey. Großer Gott. Ich soll nicht lachen. Wenn er was sagt, ich soll nicht lachen für das, was er verspricht. Er hat uns Versprechen gegeben. Und die Reaktion von Gott, ich meine, die war 90 Jahre alt, die Frau. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, ja, ich verstehe, dass du lachst. Klar, es ist ja eigentlich nicht so wirklich normal, ne, mit 90. Na, oder als Petrus auf dem Wasser gelaufen ist und angefangen hat zu sinken, das ist ja unglaublich, hat er das nicht gesagt, ja klar, du übst noch, Petrus, ne? Hat er auch nicht gesagt. Hat gesagt, wieso zweifelst du, du Kleingläubiger? Oder bei Hiob, ich meine, er hat seine ganze Familie verloren. Der war total krank. Also sagt Gott, hey, kannst du so den Pferd aufbauen und so diese Wälder machen und diese Himmel so schaffen? Ja, zeig dich mal. So reagiert Gott, wenn wir lachen darüber oder in Frage stellen, was er uns verspricht. Und ich möchte es nicht. Ich möchte wirklich entweder schauen in die Bibel und die so nehmen, wie sie ist und Gott glauben und um diesen Glauben ringen, dass es nicht verblasst und nicht, dass ich zynisch werde und es nicht mehr glaube. Und wenn Gott uns fragt, warum vertraust du mir nicht, sage ich manchmal, ja, weil ich noch die ganze Bibel gelesen habe. Was ist seine Antwort? Weil ich noch nie die ganze Bibel gelesen habe vielleicht. Was ist dann seine Antwort? Warum vertraust du mir nicht? Wenn er sagt uns mir und fragt uns, warum vertraust du mir nicht? Und ich sage, weil ich, naja, es wäre nicht ehrlich. Was ist deine Antwort? Warum vertraust du mir nicht? Er versteht es nicht. Er geht davon aus, dass es klar ist, Gott, wenn er was sagt, wir können
keinen Vertrauen.
Weil ich keinen großen Glauben habe, Gott. Was ist deine Antwort?
Warum vertraust du nicht?
Weil ich Angst habe.
Warum vertraust du nicht?
Weil ich es zeitlich nicht hinkriege, wirklich Sachen durchzuarbeiten und verstehen.
Nein, warum vertraust du mir nicht?
Kennst du Versprechen von Gott, die er dir gibt? In der Bibel. Lebst du davon, zerrst du davon, kämpfst du um diese Versprechen, dass du sie siehst und dass du Gott die erfüllen siehst? Dass er für mich da ist. Dass Gott mein Herz prüft. Dass Gott mir vergibt. Und ich in seine Gnade akzeptiere und im Licht lebe. Und auch auf der anderen Seite, wenn ich jemand nicht vergebe, dass er mir auch nicht vergibt. Glaubst du das? Dass wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, ein Glas Wasser, ne? Dass du das Jesus gibst. Glaubst du das? Dass es mir wichtiger sein soll, bei Gott zu sein, als alles andere. Auch wenn es mir alles kosten wird.
Perle. Gott sagt, ich bin die Perle.
Lass uns ins Abendmahl gleich gehen und uns einfach auf Gott besinnen, auf seine Größe, seine Macht und seine Beziehung mit uns, die wirklich tiefgreifend ist und die er sich wünscht. Unser großen Gott, und vielleicht triffst du auch eine Entscheidung. Ich ringe um diese Entscheidung jetzt auch mit Gott, mit ihm diesen Weg zu gehen. Ich bitte. Vater Gott, Vater, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du um uns ringst und dass du weißt, wie es hier ist auf der Erde und dass du es alles einbeziehst und trotzdem selber Glauben an uns hast. Und diesen Glauben auch aussprichst, Vater. Dass wir nicht die armen Schlucker hier sind. Gott, dass wir deine auserwählte Kinder sind, Vater. Dass du dich für uns sorgst. Dass du uns Leben gibst, was in Ewigkeit Bestand hat. Dass dein Geist in uns wirkt. Dass uns bewegt. Dass uns vergibt. Das uns zu dir zieht, das uns Kraft gibt aus dir. Danke dafür, Vater. Und ich bete dafür, dass wir wirklich diesen Glauben ergreifen, dass wir diesen Vertrauen ergreifen, wo wir wirklich diese Beziehung mit dir sagen, Gott, wir denken an dich, wir lieben dich und wir vertrauen dir. Und dass du begeistert wirst von unserer Beziehung mit dir. Gott, ich liebe dich. Danke nochmal für die Vergebung. Danke für dieses wunderbare Leben, was du uns schenkst, wo wir vergeben sind, wo du, Jesus, ans Kreuz gegangen bist für uns, dass wir durch dein Leib nicht leiden müssen, diese Strafe auf uns nicht nehmen müssen. Du hast sie bezahlt und dass dein Blut uns reinigt jeden Tag, dass wir gereinigt und frei sind von dieser Schuld. Dank dir. Vielen, vielen Dank und ich bete im Namen von Jesus. Amen.